Ja, der Kampf ist vorbei und der letzte Typ, den ihr noch am Leben gelassen habt, der euch ja verraten hat, wo ihr Versteck ist, der kniet jetzt da vor euch auf dem Boden und winselt um Gnade.
Ja, ist gut, den bringe ich zum Schweigen. Ne? Also anlegen, Kopfschuss und dann ab die Post.
Okay, krass.
Und looten nicht vergessen. Ne? Also die müssen ja noch was in den Taschen haben.
Ganz schön heftig, oder?
Ja gut, ich wollte danach frühstücken.
Boah, wenn du das noch hinkriegst. Meine Güte, das finde ich ganz schön heftig jetzt.
Ja komm, wir haben gesagt Bad Guys. Antihelden.
Okay, ja, aber Anti-Helden und eine böse Gruppe sind schon noch zwei unterschiedliche Sachen, oder?
Naja, der Weg ist das Ziel, oder? Wir haben nicht gesagt, wie wir es erreichen.
Hast du auch wieder recht. Ja, hi Matze.
Hi Michael, grüß dich.
Schön hier bei dir zu sitzen mit angenehmem Background-Sound, wie ich gerade schon gehört habe.
Ja, der kleine Mann, der gibt sich Mühe.
Ja, genau.
Wie ist es bei dir?
Ja, tatsächlich gerade relativ gut. Wir haben jetzt mal eine Runde Lex Arcana gespielt. Das hat richtig Spaß gemacht, fand ich. Mir gefällt das System und ich habe da Lust drauf, das noch ein bisschen weiter zu erforschen in nächster Zeit.
Ja, ich bin einfach mal darauf gespannt, wann die deutschen Sachen aus den Gamer Tabletop kommen.
Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ne?
Ja, ich befürchte auch. Ist gerade alles ein bisschen viel. Ich habe ja auch vielfach mitbekommen, also sowohl vom Uhrwerk Verlag als auch von vielen anderen Verlagen, dass die Druckereien entweder halt sehr, sehr viel in der Warteschlange haben, ne? Also einfach sehr viel und natürlich auch, wie viele andere darunter leiden, dass einfach der Containermarkt gerade sehr abgegrast ist und wenn du einen Container bekommst, das ja auch einfach völlig überteuert ist, ne?
Ja gut, bei Lex Arcana weiß ich, dass gerade auch noch der Übersetzungsprozess läuft,
Ja.
dass da auch einige tatsächlich lustige Fehler im englischen Original drin sind, zum Beispiel die Verwechslung von Kompluvium und Impluvium. Das ist jetzt nicht wichtig, aber das eine ist halt im Grunde genommen der Eingangsbereich und das andere ist der Innenhof, also der Lichthof.
Ja.
Aber genau, und das ist wohl verdreht worden im englischen Original. Aber naja. Und führt halt auch zu Herausforderungen, als mal die Regelsachen auch sehr historizistisch sind, um es mal so zu sagen, ne? Also man muss dann selber sich auch mit den geschichtlichen und begrifflichen Sachen sehr auseinandersetzen, um es gut zu übersetzen.
Gut, okay. Das ist dann halt eben der Job des Übersetzers, ne?
Genau. Und ich denke, da ist es halt einfach nochmal eine Herausforderung mehr im historischen Bereich oder historizistischen Bereich was zu übersetzen, als wenn man das im rein fantastischen Bereich macht, wo man sich ja eventuell dann aus dem Englischen heraus, keine Ahnung, einfach Worte, neue Worte fürs Deutsche ausdenken kann oder gucken kann,
Ja.
was von bereits vorhandenen Worten am besten passt.
Ja gut, da muss man gucken. Aber es ist auf jeden Fall eine lange Wartezeit gerade.
Genau. Ja, so ein paar Sachen kommen jetzt so langsam, wie es aussieht.
Glaube, die DVL-Sachen habe ich bekommen.
Genau, die DVL-Sachen sind da und ich bin gespannt, was noch so alles jetzt kommt. Ich habe jetzt gerade gesehen, Twilight 2K ist auf dem Wege. Da läuft der Versand jetzt an.
Ja.
Ja, genau.
Aber von dem Englischsprachigen.
Von dem
Ja.
Englischsprachigen, genau, von Free League. Und das wird ja von Modiphius versandt. Die übernehmen, die kooperieren ja
Ja,
Modiphius
ja.
und Free League, genau. Und ich habe was Neues gebackt und zwar auch von Verbotenen Landen.
Die
Die,
englischsprachige.
genau, die
Ja,
englischsprachige, aber
ich habe
da habe ich
das.
halt rein die PDF-Variante jetzt gebackt.
Ja. Ja, ich habe das mitgekriegt, dass da noch was im Gange ist, aber ich habe
Genau.
das jetzt nicht weiter verfolgt, weil ich
Also,
einfach davon ausgehe, dass Uhrwerk das dann auch wieder machen wird.
das werden sie machen, genau, um das aber vorher auch schon mal sehen zu können und
Ja.
eventuell auch schon einzubauen. Gerade das Monsterhandbuch finde ich halt geil. Habe ich das auf Englisch gebackt, aber eben als reine
Ja.
PDF-Variante, weil ich habe die deutschsprachigen Bücher im Regal und dann will ich das jetzt nicht auch noch irgendwie durchmischen.
Nee, das kann ich verstehen, würde ich genauso
Genau.
machen. Ne?
Und für Dune habe ich jetzt gerade auch noch eine Vorbestelleraktion mitgemacht. Sand and Dust, das Arrakis-Handbuch wird dann demnächst erscheinen. Ist aber eine Vorbestelleraktion,
Ja.
ist kein Kickstarter oder Game on Tabletop-Ding. Ja, das ist so im Neuigkeitenbereich.
Ja. Ja, bei mir hat sich gar nicht so wirklich viel getan. Die Zeit, die ich da mal habe, gehe ich nochmal wieder zu The Witcher 3 und spiele mal wieder ein bisschen weiter. Macht mich immer noch sehr glücklich.
Glaube ich. Witcher ist auch eine coole Serie. Also die, sowohl die Spiele als auch die Serie und die Bücher.
Ich hab letztens auf den Spielstand geguckt. Da stehen 115 Stunden drauf.
da summiert sich manchmal was an. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich schon in Stellaris jetzt verbracht habe.
Ja.
Da zocke ich immer mal nebenbei. Das ist so bei diesen, jetzt nicht Echtzeitstrategie, sondern diesen Pseudo-rundenbasierten Strategiespielen, die man halt pausieren, langsamer, schneller machen kann. Summiert sich das gerne mal auf, weil man einfach mal zwischendurch einsteigen und auch einfach wieder weitermachen kann.
Ja.
Genau.
Ja.
Sind aber auch generell die Art von Computerspielen, die ich am meisten spiele. Wobei, wir haben letztens bei Valheim den letzten Boss gelegt.
Ah, okay. Yokai, ist das immer noch gerade im Gange bei euch?
Immer noch, ja, ein bisschen eingeschlafen, dadurch, dass die Entwicklung gerade so langsam weitergeht. Die Hearth and Home, also Hearth and Heim Erweiterung, soll irgendwann im dritten Quartal erscheinen, laut Hersteller, aber wann genau ist halt auch noch unklar. Bei dem fünften Boss, da soll wohl auch noch ein sechster, vielleicht auch noch ein siebter Boss kommen, ich weiß das nicht so genau, der droppt auch tatsächlich einen Placeholder momentan noch. Also das ist noch nicht mal irgendwie was Benutzbares, was der dann als Belohnung droppt, sondern das ist erstmal nur ein Placeholder. Dadurch ist es im Moment bei uns auch so ein bisschen eingeschlafen.
Ja.
Geht halt, also wir sind halt alle irgendwie an so einem Level-Cap.
Mhm.
Und man könnte jetzt noch die 37. Base bauen, aber
die Luft ist gerade raus, weil ihr neues Material braucht.
Genau.
Mhm. Ja. Kann ich nachvollziehen.
Da warten wir jetzt quasi drauf, dass das da weiterentwickelt wird.
Ich würde bei The Witcher auch nicht weiterspielen, wenn ich jetzt nicht die Erweiterung dazu hätte.
Mhm.
Ja. Weil jetzt noch den x-ten Ort auf der Karte irgendwie abzugrasen, nur weil da vielleicht was sein könnte, weißt du?
Hm. Ja, du bist ja auch kein Komplettist, ne? Dass du irgendwie versuchst, immer 100% in den Games zu erreichen unbedingt, sondern...
Nee, nur wenn mich das juckt.
Ja.
Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade bei The Witcher die ganzen Rüstungen zum Beispiel abgegrast und die ganzen, also das so diese Schmiedequests und das Suchen von den ganzen grünen Sachen. Das fand ich schon irgendwie cool, weil da aber auch immer ein bisschen Story drumherum war.
Ja.
Ne? Und da auch vieles ineinander läuft. Das macht mir schon Laune, also aber nur um ein Achievement zu kriegen, sehe ich da keinen Sinn drin.
Nee, das
ist mir irgendwie zu doof. Ne?
Das geht mir ähnlich. Also ich versuche dann zum Beispiel bei Stellaris auch, keine Ahnung, mal einen anderen Spielstil auszuprobieren oder so. Nur letztens habe ich dann irgendwie so den Schwarm gespielt, den alles vernichtenden, jetzt spiele ich irgendwie so ein bisschen Nice Guy Föderationsgründer-Typus irgendwie.
Mhm.
Und allerdings ein bisschen militaristisch und sonst spiele ich so die ganz friedliebenden. Also das ist eher so, dass nochmal andere Methoden ausprobieren.
Ja, das ist schon gut.
Ja. Ja. Genau. Aber ansonsten, ein bisschen Netflix-Serien habe ich geguckt oder ich habe Travelers geguckt, können wir noch irgendwann anders drüber sprechen.
Ja. Ist ja Travelers gibt es ja schon so ein bisschen länger.
Genau, da ist so dieses, was da ganz cool ist, dass da so ein grundlegendes Gruppenkonzept, ich glaube, aus dieser Serie ließe sich super gut ein Rollenspiel-Szenario bauen.
Ja.
Können wir aber irgendwann auch mal drüber sprechen, wie man so Serien oder popkulturelle Dinge gut in Szenarien umwandelt.
Ja.
Wenn euch das interessiert, könnt ihr uns ja mal einen Kommentar da lassen, ob ihr da irgendwie Ideen habt
zum Thema.
Dann
können wir das vielleicht auch mal als Hauptthema aufgreifen.
Ja, genau. Und was guckst du gerade so?
Ich gucke gerade sehr viel quer. Tatsächlich bin ich gerade irgendwie mit Steffi bei Filmen gelandet. Wenn man so, also ich habe jetzt wieder mal einen Disney Plus Monat genommen.
Ah, okay, ja.
Hatte jetzt The Mandalorian zum Beispiel beendet.
Mhm.
Ist ja abgeschlossen.
Wird
dann jetzt wahrscheinlich eine Boba Fett Crossover.
Ach, spannend.
Oder zumindest eine eigenständige Serie, ist noch nicht so hundertprozentig klar.
Mhm. Wenn Disney-Sachen, vielleicht auch für Steffi noch mit, gibt gerade bei Netflix einen Film, der heißt Der Wunschdrache. Das ist ein chinesischer Animationsfilm.
Wir haben gestern Mulan gesehen.
Ah ja, sehr schön.
Der war überraschend okay.
Wunschdrache übrigens von Jackie Chan.
Ach was.
Ja,
deswegen. Mit Jackie Chan auch?
Weiß ich gar nicht, auf jeden Fall von Jackie Chan.
Ah, okay. Aber wo wir bei Disney Plus sind und bei Serien und so weiter, ich habe nebenbei immer geguckt The Gifted.
Ah ja.
Mhm. Und ich habe es tatsächlich gesuchtet. Ich wusste irgendwie, das hat was aus mit dem Marvel Universe zu tun.
Ja.
Ist tatsächlich eher ein X-Men-Universe. Ich meine, gut, die beiden werden jetzt irgendwie vielleicht ineinander geführt und die Rechte sind jetzt wieder bei Marvel, also auch bei Disney und so weiter.
Ja, ne? Ja. Das Imperium schlägt zurück. Ich meine, Disney, ach egal.
Ja, genau. Worum geht's bei The Gifted? Mhm. The Gifted ist erstmal eine Serie mit zwei Staffeln. Sie ist, also der Hauptplot wird in den zwei Staffeln abgehandelt.
Ja.
Es gibt, sage ich auch gleich, einen bösen Cliffhanger am Ende der zweiten Staffel, der eine dritte Staffel verspricht. Die wird es aber nicht geben, aufgrund der sinkenden Einschaltquoten. Das ist sehr schade, weil ich die Serie wirklich sehr mochte. Zum einen hast du insgeheim eine sehr, sehr schöne Charakterentwicklung von allen Charakteren. Es gibt zwar eine quasi Hauptgruppe, die immer im Fokus steht, das sind die von Struckers oder die Strucker.
Mhm. Ja. Gibt es da irgendwie bekannte X-Men-Helden, die dabei sind? Oder sind das dann eher Leute, die man, also ich sag mal so, es gibt ja so diese Main-Heroes wie Wolverine und so weiter und so
also
fort.
Also wen man kennt, wenn man die Filme gesehen hat, dann ist das Thunderbird, John Prodster.
Mhm.
Der ist nämlich in den Film, ich weiß nicht, ob er ob derselbe Darsteller als Thunderbird, ich meine, es war ein anderer Darsteller, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja.
Auf jeden Fall war Thunderbird halt auch mit dabei. Thunderbird Gall war bei der Mutanteneinheit im Krieg.
Mhm.
Also die Mutanteneinheiten, die militärischen Einheiten wurden ja aufgelöst.
Ja.
Ja. Aber er hatte da Einsätze, weil er, also er ist quasi, also er hat einen indianischen Hintergrund, einen ethischen, und hat quasi dann auch durch das X-Gen Ausbildung wie quasi Hand auf den Boden legen und durch Handauflegen auf den Boden kann er Spuren quasi sehen.
Ah, okay.
Ja, er ist aber auch super kräftig und super zäh.
Ja.
Also irgendwie so ein Humvee, also er läuft gegen einen Humvee, der aber auf ihn zufährt und kann ihn zumindest aufhalten.
Ja, ne? nicht gar nicht mal schlecht. Ja.
Gar nicht mal schlecht und eine Schrotflinte, eine aufgesetzte, tut ihm weh, alles andere, naja, geht so.
Naja, ne? So eine Art Supersoldat im Grunde genommen.
Im Grunde genommen.
Pferdenleser, Schrägstrich, Supersoldat.
Ja, genau. Ja. Ne? Und Das ist so eine Anführerpersönlichkeit, das ist eine wichtige Persönlichkeit in der Serie, ist aber trotzdem keine Hauptfigur, aber das ist so eine Figur, die man kennt. Ne? Mhm. Wie gesagt, im Fokus stehen die Strucker, ne? Also jeder, der dann so die alten Filme kennt, der kennt dann die von Struckers. Mhm. Ne? Das ist ein Zwillingspaar, was die Kräfte bündeln kann.
Ach, cool.
Ja, also die multiplizieren sich gegenseitig.
Krass.
Ja. Und
da muss ich immer an Misfits und Rudy denken. Das ist das Gegenteil, der teilt sich.
Ja. gut, jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen und auch ein bisschen gespoilert. I'm so sorry.
Wir schreiben eine Spoilerwarnung rein.
Genau. Es beginnt im Grunde genommen damit, dass die von Strucker-Kinder merken, dass sie Special Powers haben.
Ah ja.
Ja. Das sind Sachen oder das sind Szenen, die bei den X-Men immer mal wieder thematisiert werden, weil das X-Gen ja nicht immer gleich auftritt und nicht jeder damit gleich klarkommt, weil teilweise ja auch äußerliche Sachen damit, also äußeres Erscheinungsbild, ne?
Irgendwelche Nightcrawler zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel.
Oder wie heißt der? Beast.
Beast, ja, also von oben bis unten blau befällt und groß und, ne, oder wie auch immer sie nicht alle heißen.
Genau.
Ne? Bei denen tritt so zumindest zu dem Zeitpunkt halt eben nichts auf, aber trotzdem haben sie dann halt eben Angst und entwickeln sich halt eben.
Mhm.
Irgendwann wird es halt immer mehr kommen, dass die Sentinels, quasi die, ich sag jetzt mal Spezialeinheit zur Aufhaltung auffälliger Mutanten, auf sie aufmerksam wird und dann beginnt eigentlich so der Hauptplot der Serie, nämlich so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Struckers, zwischen den Mutanten und den Sentinels.
Ja.
Es wird mehr beleuchtet. Also es kommen immer mehr Mutanten in dieses in diese Szenerie mit rein. Es geht dann um verschiedene Fraktionen in einem Widerstand, ja. Und auch also es gibt zum Beispiel einen radikalen Widerstand. Die haben
ein bisschen wie mit der Resistance in Frankreich, ne? Da gab es ja auch verschiedene Gruppierungen, die Kommunist-Resistance und die,
ja,
ne, also so eine bürgerliche Resistance, richtig, und so weiter, die auch teilweise gegeneinander gekämpft haben.
Das Problem ist, dass du sowohl bei den Mutanten eine radikale Gruppe hast, als dann nachher auch eine Abspaltung, nämlich die Purifiers. Das ist wirklich eine radikale Gruppe, die mich persönlich irgendwie so an so eine Art Ku Klux Klan oder sowas erinnert, wird auch tatsächlich darauf hinverwiesen. Da sind dann Szenerien wie dann, ich sag jetzt mal, irgendwelche bewaffneten Menschen auf Trucks vor irgendwelchen Kliniken kommen, die, also Krankenhäuser, die zum Beispiel Mutanten behandeln. Also sie werden nur von denen quasi durchsucht, weil sie gehört haben, da werden Mutanten behandelt. Das heißt, da sind auch, sagen wir mal, normale Menschen und die bedrohen dann Ärzte und machen schlimme Dinge, sage ich jetzt mal so.
Ja, das ist ja so ein bisschen in den USA auch, ne, relativ verbreitet. Mhm. Gerade wie du sagst, Ku Klux Klan und andere Gruppierungen, diese Proud Boys und
sowas alles. Also es wird thematisiert, dass, sagen wir mal, anders aussehende Menschen mit X-Genen verfolgt werden.
Ist im Grunde eine Analogie auf Rassismus, zum Teil auch Antisemitismus.
Ja, definitiv.
Also hast du ja auch schon.
Also wird auch thematisiert.
Ja.
Ne? Also es ist ein wackeliges Thema, will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen.
Wird ja von Magneto auch in den Filmen immer mal wieder auch
als
direkte Analogie quasi herangezogen.
Ja, Magneto sagt ja auch, dass er in einem KZ war.
Ja.
Ne, deshalb, er hat ja immer noch seine KZ-Tätowierung.
Ja.
Ne? Darauf gibt es mehrere Hinweise und ich find's okay, wie es thematisiert ist. Ist auch ein Thema, was wir nie ignorieren sollten.
Ist über die, ist ja über die Fantastik auch immer ein gutes Vehikel, um problematische Themen zu behandeln, ohne das problematische Thema an sich sozusagen direkt zu nehmen.
Ja.
Ne? Also so eine Analogie herbeizurufen.
Richtig, richtig.
Ja, ja. Dadurch quasi ja vielleicht auch mehrere miteinander verbandelte Themen quasi direkt dann zu behandeln. Ja.
Ist derzeit, soweit ich weiß, nur auf Disney Plus zu sehen, zumindest in Deutsch.
Mhm.
Wie gesagt, ich hole mir Disney Plus auch nur so als quasi Probemonat. Kostet dann, glaube ich, immer 7,99, 8,99.
Ja.
Ist okay, guckt euch zwei Staffeln an, sind, ich meine, 22 oder 28 Folgen.
Okay, ja, wir haben es ja zu Hause auch. Dann muss ich da mal reinschauen. Das ist ja sicherlich auch nochmal was man gut gucken kann.
Definitiv.
Wir suchen ja bei uns auch gerade nach einer schönen Serie, die wir nochmal zusammen gucken können.
Ah, okay. Ja, genau. Nee, mach das mal ruhig. Das
Ragnarök ist gerade nichts raus und so. Also, da warten wir auf Staffel 3.
Ja, wir auch.
Ja, na? Genau.
Genau. Nee, das, also, kann ich empfehlen. Vor allem, das ist bei mir halt voll untergegangen. Ne? Also ich habe es halt auf der Liste gehabt.
Ja.
Wie so oft. Ne? Ich hatte jetzt nochmal Legion angefangen.
Okay.
Legion ist quasi auch eine Marvel X-Men-Serie.
Ja.
Auch
auf Disney Plus? Oder?
Auch auf Disney Plus, die sich nur um den X-Men Legion handelt.
Ja.
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 Beginnt eigentlich damit, dass er quasi in der Irrenanstalt ist.
Ja.
Und also er meint, dass er da ist und so weiter und so fort. Und das Ganze baut sich, ich meine, auf drei Staffeln auf.
Ist tatsächlich einer der wenigen X-Men, von denen ich auch schon Comics gelesen habe.
Ah, cool.
Ja.
Ich finde den eigentlich okay.
Ja.
Hab jetzt irgendwie, ich glaube, 3-4 Folgen oder sowas gesehen.
Mhm.
Muss mir aber sagen, dass das da nichts passiert. Also passiert immer wieder was, wo ich mir denke, hey, es kommt jetzt in Fahrt. Und dann driftet es für mich immer so ein bisschen ins Kuriose ab.
Mhm.
Und dann denke ich mir so, was passiert? Kommt da was? Kommt da nichts? Aber unterm Strich muss ich dann sagen, kommt jetzt nichts? Und dann habe ich auch mal gesagt, nö, ist langweilig. Ja. Also für mich ist es langweilig, obwohl die Kritiker Legion halt eben wirklich hervorheben, also positiv hervorheben. Aber ist halt nicht meine Serie.
Ist halt immer eine Frage des Erzählstils und was man gerade mag. Und ich glaube, es wird auch sicherlich auch nochmal eine Phase kommen, wo du auch nochmal einen langsameren Erzählstil quasi magst oder nicht.
Glaube ich nicht. Tatsächlich.
Actionorientiert. Ja, okay. Gut, eigentlich hätte ich es wissen müssen. Genau. Hm. Aber ich meine, das sind wenigstens Superhelden mit echten Superkräften und nicht einfach nur irgendwelche Millionäre, deren Superpower reich sein ist. Genau.
Und unheimlich schlau.
Und unheimlich schlau, genau. Ja, genau. Das, Tony Stark, ja. Und Batman. Ne?
Also das, ja, also wobei bei Batman muss ich halt immer sagen, dass das Mysterium an sich, er kann ja auch als, sagen wir mal, normaler Mensch mehr als andere normale Menschen.
Er ist sehr intelligent, ja.
Ja, er ist sehr intelligent, aber er ist ja auch körperlich äußerst widerstandsfähig. Also
ja,
er hat da schon...
Er ist sehr gut trainiert.
Ne, also er ist schon übermenschlich, wenn man auch diese ganzen Assassinen-Geschichten und sowas klar. nimmt. Ne?
Naja, klar. Er ist schon sehr gut ausgebildet, das stimmt.
Ne? Genau. Ja.
Genau.
Was hast du uns mitgebracht?
Ja, da sind wir auch wieder bei den Millionären im Grunde genommen. Nein, ja. Also, ne, deren, wenn man so an Mr. Musk denkt zum Beispiel, der ja das große Ziel hat, auf den Mars zu gehen. Ich habe endlich eine physische Ausgabe von Terraforming Mars erwerben können. Das war so ein bisschen ein großes Ziel, weil das echt nicht so richtig leicht war. Also ich habe immer mal wieder online geguckt, ob es mal gute Angebote gibt. Ja. Und ja, das ist ja dadurch, dass es immer mal wieder out of print ist, nachgedruckt wird und echt gar nicht so richtig leicht zu kriegen. Und ich war jetzt ja ein bisschen unterwegs, auch in Süddeutschland. Mhm. Und bin dann durch diverse Städte gekommen und habe dann tatsächlich rausgefunden, dass es da diverse Spieleläden gibt, die dann auch nochmal, also in Heidelberg zum Beispiel, lagen dann irgendwie noch welche und. Also es war so, ja, also an diversen Stellen gab es noch welche. Ich habe es dann in Freiburg gekauft,
ja.
Im Freispiel.
Ah ja.
Auch nochmal Shoutout an die netten Menschen dort. Mhm. Ich finde das Konzept vom Freispiel großartig und ich habe es dort für den relativ normalen Handelspreis erhalten.
Ja, ist so gut. Kostet irgendwas um die 60, 70 Euro.
65 Euro, ja, glaube ich, schon wieder Preis. Ne? Ist der ganz normale Preis oder 70, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber es war ein normaler Preis, genau.
Ja.
Und dieses Spiel finde ich großartig. Terraforming Mars ist auch eines, das ich mir als diese klassische Steam-Brettspielausgabe geholt habe. Ja, genau, ich habe es jetzt auch hier.
Ja.
Und kann es einmal ganz kurz öffnen. Was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, wenn man es aufmacht, weil das ist alles.
So viel Luft drin.
Ja, so viel Luft drin und das ist alles reingeschmissen.
Ja.
Ja, das finde ich echt schade.
Du könntest ja so einen coolen Organizer holen, die kosten auch nur so 20, 30 Euro.
Ja, genau. Das finde ich dann wieder echt ein bisschen doof. Also ich mag es ja, und das muss ich ja sagen, fand ich ja auch bei Eclipse so großartig.
Dass wenn der Organizer
Spiele,
dabei ist.
Wenn, ja. Ja, wenn, ja, oder generell, wenn Spiele ein Konzept haben, wie das Spielmaterial in den Kasten passt. Das ist einfach wirklich nur ein Kasten, ne?
Ja.
Also es ist wirklich,
ja,
also du machst es auf und du hast gar nichts. Du hast nichts drin, wo du die Karten reinlegen kannst. Du hast im Grunde nicht mal irgendwie ein Gummiband dabei, um irgendwas um die Karten rumzuwickeln.
Ja, ja, ich bin also, da 100% bei dir. Ich glaube, wir hatten das auch das letzte Mal
ja.
auch erwähnt. Dass ich es nicht verstehe, dass man nicht als Spieleverlag
ja.
auch von vornherein darüber nachdenken kann, dass man ein Inlet macht.
Ja, das ja. genau. Und ich meine, man muss ja nicht unbedingt es so bauen, dass Erweiterungen mit reinpassen. Ist cool, wenn das so ist. Finde ich dann nochmal umso geiler, dass...
Ich erwähne da kurz mal Dominion.
Ja,
Dominion
genau.
hat zu Anfang, und ich meine, Dominion ist ja jetzt auch schon, glaube ich, 15 Jahre alt?
Mindestens.
20? Ich müsste jetzt drauf gucken. Ist auch egal.
Ja.
Aber die haben schon mal angefangen und haben diese Einsätze gemacht, wo
ja.
man dann die Karten vorsortiert ja. reinmachen kann mit Sortierhilfe und einem Pipapo.
Und ich habe jetzt und zwei Startkarten. Und haben sogar
noch Reserven.
Oder drei eigentlich mit den
ja.
Konzernkarten, aber sind da drunter nochmal, ne?
Ja, ja, ja.
Aber es würde ja im Prinzip, es würden ja drei Vertiefungen reichen.
Ja, ein kleiner Pappeinsatz, der kann auch nicht mehr kosten als herstellungsmäßig irgendwie 50 Cent oder lass es ein Euro sein.
Ja, das reicht ja, wenn da eine Pappunterteilung ist, wo ich dann die Karten
ja,
da rein. Also das hätte ich schon ganz cool gefunden.
Ich meine, Hand aufs Herz, früher gab es nicht mal Zipbeutel dabei, ne?
Es ist ein Pappeinsatz drin, ne? Aber
ja, ja.
ein, naja. an sich sind die Spielmaterialien aber auch nicht minderwertig, ne? Also ich finde jetzt diese ganzen, es sind zwar Plastiksteinchen,
ja,
aber es sind viele. Und gerade die metallischen für die für das Geld finde ich schon ziemlich, oder für die Ressourcen finde ich schon ziemlich cool. Der Ausstandsbogen hätte ein bisschen einfacher sein können, ne, aber das arbeitet sich ja eh ab. Aber das sind ordentlich dicke Plättchen. Ich war ja letztens bei der Katan Big Box so enttäuscht, dass das so dünne Pappe war, wie bei den, ne,
Spielpappe,
Spielbögen. Ja, ja. So, also das hier ist schon vom Material her gut. Die Karte ist ordentlich. Also es ist von der Grundqualität her ist es gut, ne? Also kann man jetzt nicht meckern. Hm. So, das sind jetzt so, ich sag mal, Details. Das Spiel selber ist auch, finde ich, richtig klasse, ne?
Ja, ja, bei dem Spiel bin ich im Grunde genommen voll und ganz bei dir.
Ja.
Wobei ich mir auch bei Terraforming Mars mittlerweile wirklich auch einfach mal eine Big Box wünschen würde, weil du hast ja nun diverse große und kleine Erweiterungen dabei und so weiter und so fort. Ja?
Alternativkarten.
Ja, ja, und mehrere kleine Promokarten und so weiter. Ne?
Ja.
Ich weiß, ja, es gibt auch von Terraforming Mars selber, also von dem Ursprungsverlag, ne? Mein Schwerkraft ist ja quasi nur Lizenznehmer.
Ja.
da gibt es diese Spielertableaus, die auch durchaus sinnvoll sind, wo man dann quasi seine Spielmarker reinschieben kann oder drunter legen kann.
Mhm. Gibt's auch, du kannst auch für locker 20 Euro aus Pappe kaufen.
Ja, oder aus Metall, aus Holz oder wie auch immer.
Ja, aber auch schon die Pappdinger kosten 20, ne?
Also ich weiß, du kannst ja auch die Spielsteine aus Metall holen. Nicht so knistern.
Entschuldigung, ich muss noch gerade das wieder einpacken.
So, ja. Du kannst ja sogar hier diese Tableaus, also mit Wasser und Grün und so weiter und so fort, kannst du dir als 3D-Druck holen.
Ja, ja,
Sieht alles schweinegeil aus, kostet aber unheimlich viel Kohle und verbessert jetzt das Spiel nicht zwangsläufig.
Nein. Für alle, die Terraforming Mars nicht kennen, nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung des Spiels. Es geht darum, gemeinsam den Mars zu terraformieren. Man spielt trotzdem nicht unbedingt kooperativ, sondern gegeneinander. Es ist im Grunde genommen ein Wettrennen. Jeder übernimmt die Rolle eines Konzerns. Und es wird in Generationen gespielt. Das heißt, es ist buchstäblich so zu verstehen, dass ähnlich wie das auch in The Expanse ist, dass es ein Mehrgenerationenunternehmen ist, den Mars zu terraformieren. Man versucht auf 14% Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre und einer Durchschnittstemperatur von plus 8 Grad Celsius zu kommen und versucht mindestens 9% oder 10% der Marsoberfläche mit Wasser quasi zu versehen. Und genau, man kann halt durch Aktionen, durch Karten, die man sich in einer bestimmten Phase kauft, jede Runde neue Errungenschaften bauen. Man kann sich selber seinen Konzern verbessern, indem man sich Aktionen freischaltet. Man kann Grünflächen pflanzen und damit den Sauerstoffgehalt erhöhen. Man kann kleine Asteroiden abstürzen lassen und damit die Temperatur erhöhen. Oder eben über Spezialkarten ähnliche Effekte auslösen. Wasserfelder bauen und Städte bauen. Bestimmte Effekte erhöhen dann den eigenen Terraforming-Wert, was sowohl das Rundeneinkommen, Grundeinkommen, als auch hinterher die Siegpunkte sind. Und dann gibt es noch direkt Karten mit Siegpunkten und. Also ist ein bisschen komplexer, aber das ist so die Grundzusammenfassung.
Ja, ist kein Spiel für nebenher. Also ich erinnere mich grob, dass man da schon so 3-4 Stunden dran sitzt, je nachdem, wann und mit wem man. Naja,
gut. Ja, ja, klar, mit Erklärung
und allem. Ja, genau. Also ich habe selber auch noch nicht gespielt gehabt. Ja. Dann hatten wir zwei dabei, die auch wirklich sehr optimiert gespielt haben. Und ich meine, wir haben es mit 4 oder 5 Leuten gespielt.
Mhm. Ja? Ja, bis zu 5, genau. Also 1 bis 5 Spieler.
Ja. Genau, das eins ist wichtig, weil das eins der Solo-Spiele ist. Ja, genau. Tatsächlich. Nein, aber dann, also gerade 5 Spieler, ne, die alle ihre Züge planen und auch durchdenken, weil je nachdem, welche Karte vorhanden ist, ne, hat man ja noch eine andere Taktik, die zu fahren ist.
Ja, man kann entweder den Standardkonzern spielen, der keine Vorteile hat, außer dass er halt alle Karten am Anfang behalten darf, unentgeltlich. Oder einen spezialisierten Konzern spielen, der dann besonders gut in Energieproduktion oder Wärmeproduktion ist und so weiter. Da gibt es viele Taktiken. Also es ist gibt Leute, die das wirklich auch sehr intensiv spielen. Und ich muss sagen, es macht mir unglaublich viel Spaß, dieses Spiel zu spielen. Ich habe es auch Ja, genau.
Ja, ja, tolles Spiel, Punkt. Ja. Also ich sage mal so, ich warte eigentlich seit Jahren darauf, dass ich mal wieder dazu komme, es zu spielen. Ich habe es damals auf Mädchenstübchen gespielt, vor, weiß ich nicht, 3-4 Jahren.
Ja.
Hab sehr genossen, fand es total super. Bin seitdem einfach nicht mehr dazu gekommen. Dachte mir, Mensch, kaufst es dir. Mhm. Es wurde damals dann, also Schwerkraft macht ja öfters dann auch einfach mal Abfragen, Vorbestellungen für einen guten Preis. Quasi wie ein Vorverkauf, wenn man so möchte. Mhm. Ja. Und dann kannst du dann bei der nächsten Nachdruckwelle quasi die nächste Version von Terraforming Mars oder anderen Spielen von denen halt eben bekommen. Und dachte mir aber, das wird dann wieder ein Spiel sein, was bei mir einfach nur rumsteht und Platz klaut.
Ja, ich habe es mir jetzt gekauft, weil ich es auch tatsächlich spielen will und auch in nächster Zeit wieder ein bisschen generell mal vermehrt spielen will. Ja. Ich habe das häufiger jetzt auf dem Computer gespielt und habe immer gedacht, oh, jetzt, wenn ich jetzt einfach mal wirklich mit anderen Leuten am Tisch spielen könnte, das wäre so geil. Habe es aber bisher vor allen Dingen auch online nicht zu einem akzeptablen Preis gefunden. Mhm. Jetzt habe ich es gefunden. Freispiel Freiburg, Dankeschön für den vernünftigen Marktpreis und für die Nichterhöhung auf einen Mondpreis.
Ja.
Ist ein Mars-Spiel, aber.
Ist ein Mars, ja.
Aber gut, vielfach wirklich. Also, ich sag mal so, es geht bei 80 Euro los, ne? Wenn du es dir online umkaufen willst.
Ja, dummer Spruch, aber der Markt regelt, ne? Angebot und Nachfrage.
Ja.
Ich habe durch Zufall letztens gesehen, dass Hyperborea, das ist jetzt auch ein, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Jahre altes Brettspiel, was gut, das hat 80 Euro damals, glaube ich, gekostet. Mhm. Ne? Das wird mittlerweile für 120 Euro verkauft.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Und zwar für gebraucht oder Heroes of Might and Magic habe ich noch hier zu liegen als Brettspiel. War damals wohl nicht so der Renner. Ne?
Okay,
wurde auch nicht wirklich beworben. Aber dadurch, dass Heroes of Might and Magic draufsteht, hast du da jetzt quasi einen Kapitalwert hinter.
Das ist halt ein Name, ne?
Und da schlagen halt so zwei Herzen bei mir drin. Ne? Mhm. Du hast einen Gegenstand und der eine sagt dir, ich möchte es haben, aber ich kann dir nicht Summe X bezahlen. Der nächste steht da und sagt dir, ja, ich gebe dir das Doppelte, was dir der andere gibt. Ne?
Ja. Ist schwierig, ne?
Es ist schwierig, habe ich was zu verschenken.
Vor allen Dingen ist es ja auch so, gerade wenn du online verkaufst, weißt du jetzt ja auch gar nicht, dass der eine, der sagt, oh, ich kann dir 40 dafür geben, der andere sagt, ich gebe dir 80 dafür, dass der dir 40 dafür gibt, das nicht für 80 weiterverkauft.
Ganz genau, das ist der Punkt.
Ja.
Ne?
Also das, ja.
Also ich habe das schon mal gemacht, dass ich dann zum Beispiel gesagt habe, naja, dann lass uns doch was tauschen. Hast du vielleicht was von der Liste, was ich zum Beispiel suche?
Ja.
Und dann hat er mir, sagen wir mal, etwas Gleichwertiges gegeben.
Ja.
Ne? Und dann haben wir das dann so getauscht. Das war eine Win-Win-Situation, weil er hatte das Geld dafür nicht. Ich wollte es haben und
das war super.
Ich brauchte mich dann darum nicht kümmern. Ja, das kann man ja auch machen.
Mhm. Viele haben ja auch riesige Brettspielsammlungen und werden wahrscheinlich nie dazu kommen, auch nur ein Drittel davon zu spielen.
Ja. Da ist dann irgendwann der Sammeleffekt dahinter. Ich meine, ich habe das jetzt zum Beispiel bei Reise durch Mittelerde und habe jetzt die nächste Erweiterung vorbestellt. Obwohl wir die Kampagnen noch nicht alle durch haben in der jetzigen Situation. Weil ich einfach weiß, wenn ich es jetzt nicht vorbestelle und sofort kaufe, dann werde ich es wieder nicht kriegen und das ist wieder sackenteuer.
Ja, ja, das finde ich auch generell relativ schade. Also dass auch Spiele da nicht nachproduziert werden teilweise oder ewig brauchen, bis sie nachproduziert werden, die halt zu richtig teuren Preisen online weggehen, ne?
Ja, ich kann es mal nachvollziehen, ne? Weil du brauchst das Kapital.
Ja, natürlich. Also, klar, du brauchst das Kapital, das ist der eine Faktor und du musst halt, das gewährleistet ja dann trotzdem nicht, dass du einen guten Absatz machst.
Richtig, ich habe keine Garantie. Ich habe dann aber das Kapital gebunden in der Ware. Da gibt's, denk mal an Rollenspiele, wo man meinetwegen ein Umfeld hat, wie zum Beispiel bei uns, wo wir viel Deadlands gespielt haben.
Ja, ja, klar.
Wo Leute händeringend Bücher von Deadlands gesucht haben. Und wenn man dann aber mit dem Verlag geredet hat und der Verlag gerade sagt, ich werde es nicht mehr weiter veröffentlichen, weil es sich nicht lohnt, und dann konnten wir das gar nicht verstehen. Und dann haben wir irgendwann mal diese geringe Auflage erfahren, die man einfach nicht glauben kann, ne?
Ja, wo wir dann irgendwann mal rausgefunden haben, was war das noch gleich, dass wir irgendwie im engeren oder weiteren Bekanntenkreis fast 5% der Deadlands-Regel haben.
Ja.
So, das ist so, okay, ne? Und man kennt dann wahrscheinlich irgendwie 10% der Leute, die Dinger besitzen.
Ja, ja.
So, also das ist schon, ne? Schon krass, ne? Es hat eine wirklich, wirklich geringe Auflage. Und davon dann eine neue Auflage zu produzieren, kostet ja auch.
Und zwar, ja, du kannst ja nicht nur 100 machen, du musst ja dann, glaube ich, also, ne, je nachdem,
200, wo 300, 400,
400, oder so. 400 ist das Minimum, was sich ja lohnt, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Ne? Und dann kommt es halt immer darauf an,
ja,
wie du produzieren lässt und so weiter und so fort, aber du musst es halt erstmal weghaben. Ne? Aber, aber der Drucker möchte erstmal seine Kohle haben.
Und nicht jeder Verlag kann das querfinanzieren, wie Pegasus zum Beispiel.
Richtig, genau.
Ne? Ja. Die ja eine gut funktionierende Brettspielbranche haben, auch völlig zu Recht.
Ja, natürlich.
Richtig gute Qualität, ja, und auch richtig tolle Brettspiele.
Und die hauen da auch richtig raus.
Genau.
Ne? Also die hauen auch Qualität raus. Ich meine jetzt nicht alles, ich spiele ja auch nicht alles, aber die Sachen von Pegasus, die ich habe oder gespielt habe, die funktionieren in der Regel alle irgendwie. Also da ist jetzt...
Also ich meine, mit einer Major-Lizenz wie Shadowrun, ne, ist das ja auch schon...
Oder Cthulhu.
Ist das schon richtig gewaltig, ne?
Ja, ja, natürlich. Also,
genau.
Ne? Ja. Was ich aber immer wieder sehe, ist halt, die Brettspielpreise, die explodieren.
Das ist Wahnsinn. Also, wenn ich überlege, man sieht das ja auch auf Kickstarter, ne, so, ich sag mal, was hat man früher für ein Brettspiel ausgegeben? 20, 30, 40 Euro. So.
Ja, so ungefähr.
In den meisten Fällen. Ja, 40 Euro waren ja schon eher so die, und wenn man dann so ein richtig besonderes hatte, so eine richtig fette Box mit, so eine Big Box mit Zeugs drin, war so 60 Euro oder sowas.
Also ich weiß, dass ich als Decent 1 rauskam, hatte ich noch auf der Spielemesse München gekauft für, ich bin mir nicht 100% sicher, 50 oder 60 Euro. Das,
okay,
das war ein Messepreis.
Ja, das ist günstig. Was hat, glaube ich, 80 oder 90 Euro?
Ne? Und das war aber damals schon so ein Wert, wo ich dann echt schon überlegt hatte, wo Steffi dann zu mir sagte, naja, Mensch, kaufst du doch. Ne?
Ja.
Ist so viel drinne und da waren ja auch sau viele Minis drin.
Ja, richtig viele, ja.
Ne? Und es war auch einfach the next level an Dungeon Crawler damals.
Ja, das war der heiße Scheiß.
Ja, ja, natürlich. Ne?
Genau.
Und ja, aber 50, 60 Euro ist jetzt ein Unterschied. Die dritte Edition ist jetzt gerade rausgekommen.
Okay.
160 Euro.
What?
Ja.
Okay, das ist krass.
Ich meine, ja, es ist noch mehr drinne und du hast 2/3D-Dungeons.
Ja.
Also wirklich mit Erhöhung und da wird im Übrigen auch die Spielbox quasi mit integriert.
Ach, krass,
teilweise.
Ja, ja, ja. Ja gut, ich meine, das ist ein cleveres Konzept, ne? Aber ich finde dann auch die Einstiegshürde von 160 Euro ganz schön krass.
Du finanzierst mit dem Kauf auch zum Beispiel die Weiterentwicklung der App.
Okay.
Ja,
ja, ja, klar, gut. Ich meine, es ist ja irgendwie auch klar, dass das jetzt nicht nur so ist, dass das Geld, das man da ausgibt, rein in die Taschen von irgendwelchen Leuten fließt, die dann irgendwie sich die Hände reiben, sondern dass es auch in Entwicklung und auch in Material geht.
Ja, natürlich.
Auf der einen Seite ist das total cool, dass du so geile Sachen kriegst. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Einstiegshürde dadurch umso deutlich höher wird. Weil ich mir halt vorstellen kann, dass jemand, der nicht so ein hohes Einkommen hat oder der generell sich, ich sag mal, Brettspiele kauft, weil er sich die vom Munde abspart, dann überlegt, ja gut, dann werde ich mir das halt nicht holen, sondern kaufe mir halt irgendwie 2 andere für jeweils 20 Euro, mit denen ich im Endeffekt den gleichen Spielspaß habe.
Also ich hatte lange mit mir gekämpft. Mhm. Am Anfang dachte ich mir, ach nee, komm, holst es dir nicht. Weil
ich hab,
bei der zweiten Edition habe ich dann auch irgendwann gar nicht mehr so richtig mitgespielt.
Ja.
Und das liegt dann jetzt auch seit Jahren quasi mehr oder weniger bei mir rum. Und dachte mir, die dritte Edition macht dann auch nur in dem Moment wirklich Sinn, wenn du es halt auch wirklich spielst und die Gruppe dafür hast. Die hätte ich in Anführungsstrichen dafür, aber wir kommen A nicht zum Spielen. Also sowohl wegen privaten Kram als auch wegen Corona.
Klar.
Dann hast du so 2 bei mir, die halt auch per se nicht so Freund sind, mit App zu spielen.
Ich kann das verstehen. Ich finde das, ich bin da sehr zwiegespalten, was das angeht.
Beim Dungeon Crawler bin ich mittlerweile 100 pro dafür, weil du einfach den Dungeon Master ersetzt hast.
Da bin ich voll und ganz bei dir.
Ja.
Weil das tatsächlich eine gute Sache ist. Und ja, dadurch halt auch sozusagen alle gemeinsam kooperativ mitspielen können.
Richtig, genau. Ja. Ne? Weil als Dungeon Master spielst du halt eben gegen die Charaktere. Punkt auf
Ende. Ja, und manchmal Ich meine, wir sind ja auch Rollenspieler. Manchmal ist es dann ja auch so, dass man nicht immer nur gegen die Spieler spielen will, sondern,
ja.
Ne, und dann, keine Ahnung, vielleicht doch mal das Monster nicht die super mega optimale Option machen lässt. Und manchmal ist man ja auch, bei manchen Dungeon Crawlern sind ja Regeln auch so geschrieben, so dieses, ja, das Monster muss den nächsten angreifen oder so, ne, dass du dann im Grunde genommen nur so eine Art menschliche App bist. Dass du gar nicht Entscheidungen triffst.
Ja, genau.
Ne, also.
Ne? Außerdem kommst du nicht in die Gefahr, irgendwie die Story als also zu kriegen. Du kannst ja auch der Dungeon ist dann auch flexibler, weil ja. die App das dann auch quasi neu formiert. Dann hast du nicht diese Baupläne wie in den früheren Versionen.
Mhm.
Ne? Und das finde ich schon cool.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, ich kriege dann also ich meine, das ist eine richtig dicke, fette Box. Also
klar.
Ich würde mal sagen, die Terraforming Mars Box mal 5.
Okay, das ist krass. Ich meine, Terraforming Mars hat grob Standardkasten, also diese quadratische Brettspielform.
Ja,
die, also ich weiß nicht, welches das, das Standardmaß ist,
30x30 oder keine sowas. Ahnung. Ja.
Wieso also, grob?
Ne, also ist ein kleiner Umzugskarton, sagen wir mal so.
Ja,
also es okay. ist nicht so, dass du da nicht auch was für kriegst.
Das sind ja? die mit Gloomhaven quasi dann so vom...
Ja. Vom Format her ein bisschen anders, aber ja.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einige sich da gerade versuchen, so ein bisschen so zu übertrumpfen.
Ja, und ich stelle mir gerade die Frage, ob es denn nicht sinnvoll wäre, auch Light-Versions rauszukriegen.
Ja, also genau.
Einstiegshürde. Mhm. Na, also ich denke daran, ich meine, also ich weiß es definitiv von Uhrwerk und auch von Ulysses.
Ja.
Die ja nun auch irgendwann gesagt haben, so, wir machen jetzt hier Taschenbuchausgaben, also keine Hardcover, Softcover und kleinere Formate. Ich weiß, dass zumindest
so Ulysses,
genau, ich weiß zumindest, dass Ulysses gesagt hat, wir machen jetzt hier auch mal, ich glaube, für die 5. Edition, ich glaube, Schwarz-Weiß-Drucke oder auch reduzierte Grafiken rein.
Es gibt, oder auch als, oder dann halt Softcover statt Hardcover, das ist Grundregelwerk zum Beispiel, das dann günstiger ist
richtig.
Und auch als Taschenbuchvariante.
Und beim Dungeon Crawler könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass man sagt, ich packe jetzt keine Minis rein.
Pappaufsteller.
So, Pappaufsteller, ganz genau.
Ja, dass man sozusagen die Light-Variante und das dann, ja, das, die Idee finde ich super.
Ja.
Ja.
Ich habe ein kleineres Format, ich muss weniger transportieren.
Ich habe eine viel größere Zielgruppe.
Ja, natürlich.
Weil auch Schüler, Studenten und Leute mit einem kleineren Kapital plötzlich sagen können, ja klar kaufe ich mir das. Und das sind dann vielleicht sogar Leute, die sagen, und ich sag mal, ich nehme jetzt mal Beispiel einen Student, der das irgendwie 2, 3, 4 Jahre spielt als Student und dann mit seinen Kommilitonen, die dann irgendwann sagen, boah, jetzt vom ersten Gehalt kaufe ich mir die Variante mit den coolen Minis.
Oder ich kaufe mir das Add-on-Pack mit den Minis.
Genau.
Ja.
Ja. Das Aufwertungspack.
Ja, genau.
Ja, auch geil. Also von der Idee her finde ich es richtig groß. Ja.
Also es gab sowohl für Descent 1 als für Descent 2 gab es immer Upgrade-Packs, weil du gerade bei Descent 2 die Hauptmänner hattest, die dann zum Beispiel irgendwann Gegner waren. Da konntest du dann, also anstatt der Papp-Tableaus oder der Papp-Marker, dann auch die Mini kaufen.
Das war ja sogar schon bei HeroQuest so. Also sogar bei HeroQuest hattest du ja schon Erweiterungen, wo dann neue Minis drin waren und so weiter. Alles. Da hast du das Basisspiel gehabt und dann konntest du dazu ja auch Erweiterungen.
Aber gut, das waren ja auch Story-Erweiterungen.
Das waren auch Story-Erweiterungen, aber genau. Und das kann man ja verknüpfen. Ne? Also ich meine, kannst ja dann auch immer eine kleine Story noch mit reinlegen. Und,
ja gut, aber das
aber ja,
ist... Ne?
Hat so ein bisschen so wie bei Computerspielen den DLC-Effekt.
Genau, quasi. Genau.
Ne? Mini-Erweiterungen
und aber so weiter. Aber es ist einfach ein Unterschied, ob ich heutzutage, ich sag jetzt mal, 160 Euro ausgebe für ein. Ich muss ja immer wieder sagen, ich weiß ja gar nicht, ob mir das gefällt. Ich weiß ja gar nicht, ob mir das der Gruppe gefällt. Wie oft habe ich irgendwelche Gruppen im Internet, die sagen, so, ich habe das jetzt gespielt und ich verkaufe es jetzt, weil meine Gruppe hat da keinen Bock drauf.
Ja.
Und dann habe ich aber 160 Euro erstmal bezahlt.
Ja.
Ne?
Und habe das vielleicht einmal gespielt. Und das ist jetzt wieder diese Frage Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie viel Zeitwert, also Spaßwert muss ich für das Geld haben?
Ja.
So. Und dann kann ich auch Leute verstehen, die sagen, ich gebe da keine 160 Euro für aus.
Ja.
Ne? Und
ja, ich meine, das ist ja...
Auch da wieder, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber auch da wieder finde ich dann so Sachen wie das Freispiel in Freiburg richtig großartig, die halt einfach mal eine riesige Sammlung an Spielen da haben, auch komplexere Spiele.
Ja.
Als ich da war, wurde Eclipse gespielt, ja. Und wo ich sagen muss, ja, geil, und dann kann ich das da ausprobieren. Und vorne kann ich es mir kaufen, wenn es mir gefällt.
Ja, natürlich. Ja, das ist, das haben andere auch schon so gemacht, das weiß ich. Und das ist auch für mich absolut sinnvoll.
Ja.
Ja. Weil es gibt nun mal nicht die Möglichkeit, ein Brettspiel irgendwo als klassische Demo zu spielen. Also es finden jetzt fast keine Cons statt.
Keine Messen.
Ja.
Also Spielemesse war ja immer so ein Ding, wo man das mal testen konnte.
Richtig, genau. Also ich hätte Decent 1 damals nicht gekauft, wenn ich es auf der Messe München nicht gespielt hätte.
Ja, das kann gut sein. Ich habe es halt mir gekauft, weil ich es halt gespielt habe und geil fand.
Ja, ja, genau. Du hast es gespielt. Ich habe es halt auch mit einem gespielt. Ja. Fand es halt geil. Und,
genau. Ne? Deswegen habe ich es mir gekauft. So.
Genau.
Und, das geht ja bei vielen Spielen so, dass man sich die kauft, weil man sie gespielt hat und gut fand und nicht... Also klar, manche Spiele kauft man sich auch, weil der Verlag für gute Qualität bekannt ist oder weil es ein Autorenspiel ist, wo man weiß, dass das ein guter Autor ist, Friedemann Friese oder so. Der dann, Beispiel, ne? Und,
klar.
Aber das ist dann halt auch die Frage wiederum des Preises, wie du das sagtest. Die Entwicklung ist da schwierig.
Das Ding ist halt auch, um bei Decent zu bleiben, es wird halt auch immer aufgeblähter von der Spielzeit her.
Ja. Da war ja von 1 auf 2 eigentlich eine Verbesserung, dass es eben wieder ein bisschen reduziert wurde.
Ja, du hast aber auch also bei 1 war es ja so, dass du zumindest in der Grundversion kein Kampagnenspiel hattest. Dafür hattest du aber immer lange Dungeons und danach war dann immer ein Reset.
Genau.
So, danach war der große Kritikpunkt, du hast keine Kampagne.
Ja.
Also es lohnt sich nicht, das weiterzumachen. Dann kam das Kampagnenmodul mit rein. Dann hat das Ganze auch Spaß gemacht, wenn du es regelmäßig gespielt hast. Aber um es nur einmal zu spielen, war es dann halt wieder doof. Ja.
Weil du es nicht ohne den Kampagnenmodus mit einem größeren Dungeon spielen konntest.
2 hat zum Beispiel den Kampagnenmodus gleich mit dabei gehabt.
Ja.
War dann halt für einmal spielen immer irgendwie doof, weil du irgendwie immer das erste Szenario gespielt hast.
Ja.
Ich habe es als Dungeon Master dann irgendwie ein paar Mal angeboten und kann dir, glaube ich, das erste Dungeon immer noch hinrotzen, weißt du?
Ja.
Macht dann auch selber irgendwann mal keinen Spaß mehr, weißt du?
Ist wie mit Rollenspiel-Demo-Runden, wenn man immer genau das gleiche Abenteuer leitet.
Ja, im Übrigen, kurze Anekdote, ich hatte... letztes oder vorletztes Jahr war ich auf dem Geburtstag, da haben die Decent 2 gespielt.
Ah, ja.
Und das war dann Decent 2 die Party Edition.
Okay.
für immer wenn du einen Wurf nicht geschafft hattest, konntest du für einen Reroll einen Schnaps trinken.
Ja, genau, das ist ein bisschen wie diese Würfelaktionen auf Rollenspielveranstaltungen, wo du dir Rerolls kaufen kannst für einen guten Zweck.
Ja, gibt's beim Tabletop-Ring auch, Reroll-Weekend.
Genau. Ja? Ja, ja, super Idee, genau. Das ist ja aber was für die guten Leute.
Ja, genau. Die Good Guys.
Die Good Guys.
Na?
Hat man ja auch nicht immer Lust zu, ne?
Nein, ich finde auch Bad Guys mal ganz nett.
Ja, genau. Und es gibt aber Bad Guys und es gibt Evil Guys. Das ist ja schon mal ein kleiner Unterschied, ne?
Ja.
Also es ist ja immer die Frage, was ist das Ziel, was ist die Motivation? Und damit sind wir auch schon im Hauptthema. Was ist eigentlich, wenn man mal die Bad Guys spielen will?
Ist das okay?
Kann man eine böse Gruppe spielen? Oder was ist überhaupt eine böse Gruppe? Und was ist der Unterschied zwischen einer Evil-Guy-Gruppe und einer Bad-Guy-Gruppe zum Beispiel? Ne? Also das ist ja durchaus... Es gibt ja so Graduenten, sag ich jetzt mal. Es gibt Spiele, in denen das eingebaut ist.
Ja, das Gesinnungskonzept oder Karma-Konzept oder wie auch immer.
Genau.
Ja.
Ich denke da an Shadowrun.
Ich muss jetzt, weil du gerade Spiele sagtest, musste ich an Fable denken. Kennst du Fable noch?
Ui, habe ich glaube ich nie gespielt.
Fable gab es 3 Teile, war ein Computerspiel für PC und ich meine Xbox.
Mhm.
Und war das erste Spiel, was es für mich so richtig deutlich abgelegt hatte.
Ja.
Je nachdem... wie du agierst,
ja,
verändert sich dein Charakter und die Welt.
Ah,
also wenn
ja,
du zum Beispiel viele gute Dinge machst und dann wirst du irgendwann, du wirst heller. Und alles um dich herum wird heller.
Ah, ja. Ja?
Und wenn du böse Dinge tust, dann wirst du immer dunkler und auch, also
ja,
hast du eine richtig dunkle Aura und der Himmel wird dunkler und so weiter und so fort. Ne? Und die Leute reagieren dann auch auf dich. Und grob gesagt, das war so Anfang der 2000er, Mitte der 2000er. Und das war für ein Computerspiel krass. Da schon echt eine coole Sache.
Ja. Dragon Age macht das ja auch, ne? Dass du halt genau. Entscheidungen fällen kannst. Ich habe in diesen Computerspielen immer das Problem, ich nehme mir immer wieder vor, jetzt spiele ich mal die schlimmen Typen, treffe nur die fiesesten Entscheidungen. Kann das nicht.
Ich krieg das auch nicht auf die Kette.
Ich kann das nicht. Am Ende muss ich dann doch helfen und irgendwie kann ich doch nicht so richtig den bösen Typen spielen. Ich meine, im Rollenspiel, also im Tischrollenspiel, ist es ja so, dass es ja Systeme gibt wie Dungeons and Dragons und die Derivate, wo dann ein Gesinnungssystem eingebaut ist, das halt klar zwischen Gut und Böse, Chaos und Recht quasi entscheidet.
Ne? Ja, ich finde das doof, weil das so reglementiert ist. Ne? Also so der Paladin, der das und das tut, der kann halt nicht mehr gut sein, der ist dann halt neutral oder was auch immer. Ja. Weil er das und das getan hat. Es wird die Situation, die dahinter steht, wird aber zumindest regeltechnisch ignoriert.
Ja, und führt ja auch immer wieder dazu, dass man dann dass manche, ich sag mal, fiesere SpielleiterInnen dann auch die Falle einbauen, wo egal was der Paladin entscheidet, es gibt keine gute Entscheidung.
Ja.
So. Also.
Ja, muss man das halt so rechtfertigen, dass das aus Sicht der Religion oder der Gottheit halt eben die beste Entscheidung ist, die man treffen konnte.
Ich meine, das hatten wir ja schon beim letzten Mal, das Thema sozusagen das Ultima oder das absolut Gute oder das objektiv Gute oder Böse gibt es ja so nicht. Ist ja immer eine subjektive Sache. Also wollen wir jetzt auch gar nicht diskutieren.
Nein, für mich definiere ich immer die Bad Guys oder die Anti-Helden so, sie tun etwas Gutes, aber der Weg, wie sie es tun, ist nicht der Gute.
Sie wenden Gewalt an, um ihr Ziel durchzusetzen. Sie brechen Gesetze, um Gerechtigkeit herbeizuschaffen.
Ja, wobei ich sagen muss, sie tun das unnötig, weil es gäbe einen anderen Weg, vielleicht sogar einen offensichtlichen Weg, aber es ist nicht der Weg der Charaktere. Also ich muss immer wieder an meinen Lieblings-Anti-Helden, den Punisher, denken.
Ja.
Der Weg des Punishers ist im Grunde genommen, alles wegzumähen.
Genau.
Ohne Wenn und Aber.
Ja.
Ja. Und zwar mit seinen blutigsten Mitteln, die ihm halt eben zur Verfügung stellen.
Ja. Genau. Das ist halt, wenn man nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.
Ja.
Ne? Genau. Und ist halt so. Das heißt, für ihn sieht jedes Problem wie ein Kugelschwamm aus. Und
genau. Er ist deswegen, halt nur verschießbar. Ne? Ja. Aber er macht das halt alles aus seiner Sicht halt eben für den richtigen Anreiz. Also er tut Gutes, bloß der Weg, wie er es tut. Er ist sich bewusst, dass es nicht gut ist, was er tut.
Wenn man so die Comics oder die Serie betrachtet, gibt es ja auch immer wieder diese moralische Frage, die dann ja auch Leute in dieser Welt sich stellen. Ist das jetzt der Good Guy oder ist es das nicht? Weil er tötet ja Verbrecher. So, ne? Und er mäht ja Mafiosi weg.
Richtig,
und,
genau.
Das ist jetzt so dieses klassische Dilemma, das man hat, sozusagen, ob der Zweck die Mittel heiligt oder nicht. So, und für den Punisher ist das klar.
Richtig, genau.
Genau. Für viele andere aber nicht. Denn es ist auch eine Form von Selbstjustiz.
Richtig.
Die da reguliert wird. Ne?
Ja, da sind wir zum Beispiel bei The Arrow, ne?
Ja.
In dem Vigilantentum. Er tut das Gute, aber er macht es halt im Sinne des Rechts, macht er es halt nicht richtig.
Und wenn wir es mal genau nehmen, sind ja in ganz vielen Rollenspielen die Spielercharaktere irgendeine Form von Vigilanten.
Richtig, genau.
Ja, und sei es das klassisch das Räubervermöbeln auf dem Weg.
Mhm.
Ne? Das sind halt Straßenräuber und deswegen ist es dann ja in Ordnung, sie zu vermöbeln, umzubringen oder zu verfolgen oder was weiß ich was.
Ich würde jetzt einfach mal weitergehen auf Shadowrun, wie du es vorhin auch kurz ansprechen wolltest.
System inhärent.
Ja. Du spielst ja eigentlich nur mehr oder weniger Vigilanten oder Söldner oder wie auch immer.
Berufsverbrecher.
Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Ja. Bloß, dass die meisten das halt, sagen wir mal, nicht einsehen wollen. Also ich habe immer wieder weiß ich gar nicht, wie ich sagen soll. Die meinen immer, die spielen dann halt eben so, ach, ich bin eigentlich Student und wollte mir was nebenher verdienen und dachte mir, ach, ich gehe mal in die Schatten.
Ne? Ja, genau, ich gehe mal eben in die Schatten und ach, ist ja auch völlig normal, mal eben kurz in die Schatten zu gehen. Ich meine, man muss das mal mit dem heutigen Maßstab sehen.
keine Ahnung, ja, dann habe ich halt in der Fabrik was in die Luft gejagt und ja, der Wachmann ist, ey, gut, ja, ich meine, der ist halt Wachmann. Ich meine, hätte er nicht Wachmann werden sollen, ja? Ja,
genau.
So, wo ich mit, ja, genau. Ich denke, nee, also da habe ich jetzt ein anderes moralisches Verständnis von. Ja. Und deswegen finde ich, kommt gerade so in so Spielen wie Shadowrun in vielen Runden dieser moralische Aspekt wirklich sehr kurz. Sondern da ist es dann tatsächlich dieses Missionsbasierte. Ich habe ein Problem und ich versuche, dieses Problem zu lösen. Mhm. Und sozusagen so eher so dieses, ich mache mir einen Plan, es ist so ein bisschen so dieses Heist-mäßige, ja, und versuche diesen Plan, dass der Hacker hackt das System, der Straßensamurai vermöbelt ein paar Typen und holt sich so Informationen und
ja.
Und dann steigen wir da ein, klauen den Datensatz und geben dem Typen, der uns Geld dafür gibt.
Ich muss halt immer sagen, je nachdem, wie ich es durchführe,
ja.
Ist es ja auch irgendwo okay. Also mit Moral zu spielen, ist ja auch ein schöner Punkt. Das,
genau.
Das macht Rollenspiel auch so einen Hauch aus. Ich muss halt nur gucken, dass die Charaktere auch miteinander spielen.
Richtig.
Ja, weil wenn der Straßensamurai jemanden vermöbelt, um ihn Informationen rauszusuchen, und ich das als Charakter einfach so durchgehen lasse, dann bin ich nicht weniger Bad Guy.
Genau. Ja?
Ich muss das natürlich jetzt nicht als Rollenspiel nur durchziehen, weil dann nimmt das auch vielleicht zu viel Platz ein. Ne?
Genau, und es ist ja so ein bisschen so, es ist eine harte Welt und klar, natürlich, man kann, es gibt auch viele, die spielen das ein bisschen so als Krieger gegen das böse Konzernwesen,
ja.
Das inzwischen als autoritäres System die Welt beherrscht und so weiter und so fort, im Cyberpunk-Sinne auch, ne? Dass man eine autokratische Welt hat, die halt nicht von irgendwelchen Regierungen, sondern von Konzernen beherrscht wird.
Mm. Und
man tut ja was gegen die Konzerne quasi. Ne?
Und deshalb ist es gut.
Deswegen ist es gut. Wie gesagt, in diese gut-böse Diskussion müssen wir gar nicht so direkt einsteigen, sondern es geht heute tatsächlich eher um die Wahl der Mittel. So.
Genau. Also wir haben eine Deadlands-Kampagne mal gehabt. Start am Anfang warst du, also quasi in der Vor-Session davor, ja. warst du ja mit dabei. Wir haben in einem historisch thematisierten Gefangenenlager gespielt, was völlig überbevölkert war.
Ja.
Und haben dann quasi ums Überleben mehr oder weniger gespielt oder gekämpft. Und als das aufgelöst war, hatten wir dann nochmal eine kleine Seitenkampagne. Von den drei Spielern oder von den zwei Spielern und der Spielerin waren zwei Charaktere untot. Die andere Spielerin hatte eine Voodoo-Schamanin oder Voodoo-Hexe gespielt,
ja.
Was in sich ja auch schon grenzwertig ist. Ne?
Klar.
Und wir haben gute Dinge getan, haben sie aber nicht nett gemacht. Also ich erinnere mich noch an eine Stelle, die mir wirklich... Also das auszuspielen war so ein richtiger Kloß bei mir im Hals. Es war so eine kleine Sidequest. Wir waren in einem Dorf und es ging eigentlich nur darum, dass von einer jungen Frau der verlobte Mann, der ist verschwunden gewesen. Wir haben ihn dann irgendwo gefunden. Ich weiß gar nicht, der wurde von irgendeinem Viech halt eben getötet und so weiter und so fort.
Ja.
Die Frau hatte im Grunde genommen vorher schon alles verloren. Das Einzige, was sie noch hatte, was sie überhaupt noch hatte, sowohl als Erinnerung an ihren Ehemann, also an den zukünftigen Ehemann und was sie auch an Habe hatte,
ja.
Das war der Ehering.
Okay.
Es ging dieser Frau wirklich nicht gut.
Ja.
Und ich habe dann also als Charakter, habe ich ihr gesagt, ne, so, tut mir echt leid, aber dein Alter ist tot. Ne?
Ja.
Und die Frau war dann natürlich völlig am Ende mit den Nerven. Und dann habe ich gesagt, im Übrigen, so im Rausgehen, ne, so, ich habe was vergessen, mein Lohn.
Ah.
Ring her. Ne? Und das ist wirklich...
Ja, okay, das ist ja, genau, man nimmt noch das letzte Hemd. Ne?
Und sie gab mir dann, heulend, gab sie mir dann diesen Ring und alle am Spieltisch guckten mich dann wirklich an mit, du blödes Arschloch.
Ja,
ne?
Irgendwo, aber man spielt ist, Bad Guys, ja.
Aber es war einfach die Rolle, ne? Und es, auch wenn ich ein Kloß im Hals hatte, war es einfach,
klar,
eine super schöne Situation.
Mhm.
Ja.
Es ist ja auch ein Unterschied, ob ich den einen Bad Guy oder vielleicht auch Anti-Helden in einer Gruppe von Helden spiele, sozusagen, und der das vielleicht auch macht, um quasi das notwendige Böse darzustellen, Necessary Evil. So dieses, wir kommen nicht voran, wenn nicht auch ein paar Knochen gebrochen werden. Und vielleicht ist die Ansicht ja auch einfach falsch, aber er macht das einfach so und verbirgt das vom Rest der Gruppe und ne. Oder ob das halt, ob er dann vom Rest der Gruppe quasi dafür auch immer wieder auf den Deckel kriegt, oder ob man tatsächlich eine ganze Gruppe von Bad Guys spielt.
Ja, es kommt halt auch immer drauf an, was ich will, ne? Ich erinnere mich an eine Runde vom Bekannten, der die im DSA quasi eine Gruppe Paktisten, Kultisten,
ja.
Nicht, nee, Paktierer, so hießen
die. Okay, ja.
Ne? Also es waren alles Paktierer und es waren Paktierer aus Überzeugung. Also nicht irgendwelche, die im letzten Atemzug dann noch einen Pakt eingegangen sind, weil sie dann irgendwie am Leben
festgeklammert
hatten und so weiter, ne? Nein, sie paktierten aus völliger Bosheit des Herzens, weil sie das genossen hatten, die Macht und weiß der Geier was alles, und sind dann quasi so als Spezialeinheit Vorhut quasi dann so in die Dörfer reingegangen und haben dann Paktierer böse Dinge getan.
Okay, ja.
Das ist für mich schon echt hart grenzwertig und wäre einfach nicht mein Ding gewesen.
Das ist für mich über die Grenze, weil das ist einfach nur... weiß ich nicht, eine Power-Fantasy und eine Machtausübung.
Ja, ganz genau. Sozusagen, so ganz ist, genau.
Wir können jetzt mal die schlimmen Dinge tun. Ich empfinde gerade die Herausforderung, also die rollenspielerische Herausforderung, eben nicht die bösen Dinge zu tun, als wesentlich interessanter. Weil ich auch als Spielleiter gerne Probleme präsentiere. Man könnte es vielleicht ganz einfach lösen, dann macht man aber wirklich schlimme Dinge. Aber wenn man das so lösen will und dabei quasi noch der Gute bleiben will, dann muss man sich halt Mühe geben.
Richtig. So. Das Böse ist oftmals die einfache Situation und verbaut dir aber auch im Nachhinein vielleicht schöne Dinge.
Genau. Ja, ich meine, wir erleben es ja in der Realität. Ne? Man kann natürlich einfach egoistisch sein. Also die Definition, die D&D-Definition von böse ist, glaube ich, tatsächlich sowas im Prinzip wie, du handelst nur aus Selbstsucht heraus. So, das ist quasi die Grunddefinition.
Und es sich zu vereinfachen ist selbstsüchtig.
Genau, und es sich zu vereinfachen ist oft einfach selbstsüchtig. Manchmal ist der schwierigere Weg der richtige, ist aber halt schwieriger zu gehen.
Richtig.
Und das ist generell so eine Sache, die da...
Also ich überlege mir immer als Spielleiter, je nachdem, was die Charaktere halt eben machen, was das dann auch für Konsequenzen durch die Welt hat.
Ja.
Also es ist ja auch wie in der hiesigen Welt, egal in welchem Szenario du spielst, irgendjemand sieht es oder irgendjemand kriegt es mit oder irgendjemand stellt nachher Fragen. Also auf die eine oder andere Art und Weise kommt es raus oder zumindest ist eine dunkle Vermutung oder sowas da. Und sei es auch nur, dass der Auftraggeber vielleicht den Folgeauftrag nicht weitergibt oder auch einfach mit den Leuten nichts mehr zu tun haben will. Oder
dass man davon gejagt wird.
Oder auch zum Beispiel, dass der Schmidt bei Shadowrun sagt, mit den Leuten will ich nichts mehr zu tun haben.
Genau.
Vielleicht verpfeife ich die sogar, genau deshalb.
Kann mehrere Möglichkeiten geben. Ja, der Schmidt könnte sich dann dazu entscheiden, er nicht mehr anzustellen oder als Konsequenz daraus tatsächlich versuchen, die Charaktere zu hintergehen.
Ja, mit denen möchte ich nichts mehr zu tun haben.
Ja, genau. Und dann kann ich ihnen, wenn die solche Methoden benutzen, ja auch das Zeugs mit ähnlichen Methoden abnehmen.
Ja, und wenn ich zum Beispiel in der Gruppe sein, also in der Runner-Gruppe bin und sehe, dass das nicht so läuft, wie es laufen kann, nämlich dass du da einen Psychopathen dabei hast, dann kann ich den genauso gut anscheißen.
Ja, ja, auch da habe ich in Spielgruppen schon SpielerInnen erlebt, die einen Bad Guy gespielt haben und das Ganze aber nicht mit der Gruppe abgesprochen haben. Also die halt so plötzlich so irgendwie so richtig krasse psychopathische Sachen machen, mit denen die anderen so gar nicht mehr einverstanden sind. Ne? Und dann auch als Spieler nicht einsichtig sind, dass das nicht okay ist.
Ja, das ist dann mal wieder der Gruppenvertrag, den man halt auch durchsetzen muss. Ja, also vorher sprechen ist wichtig. Ja. muss man halt drüber reden. Mhm. Ich bin auch, wenn ich auf Cons leite, bin ich immer wieder in der Situation, dass ich dann auch kurz solche Sachen hinterfrage oder dann halt auch irgendwie sage, so in diesem Szenario bitte irgendwie keine Extreme, oder ich spreche genauso an, dass ich sage, sofern es hier auf irgendeine Art und Weise zu Übergriffen kommen sollte, ich sag jetzt mal eine Folterszene oder sowas, dann werde ich die nicht ausspielen.
Ja.
Ihr könnt es vielleicht andeuten.
Dann wird es ausgewürfelt und dann...
Wie auch immer das gemacht wird. Ja, so beschreib mir bitte, wie weit du gehen möchtest, damit ich darauf reagieren kann.
Ja.
Ansonsten möchte ich das nicht haben, genauso wie irgendwelche sexuellen Übergrifflichkeiten oder sowas. Das gehört für mich da nicht hin.
Ne? Gehört überhaupt nicht dahin. Man kann das als Thema, wenn die Gruppe damit okay ist, quasi einbauen, ohne es explizit quasi am Spieltisch ausspielen zu müssen.
Richtig. Ja, natürlich.
Genau.
Ja. Ne? Und ich möchte im Rollenspiel zwar schon Sachen machen, die ich im normalen Leben nicht machen würde. Ja,
ja, natürlich. Also ich kann keine Feuerbälle schmeißen.
Nein, nein. Und auch diese erleben. Ne? Ja. Aber ich gibt Grenzen. Ne? Also ich muss mich dabei wohlfühlen. Also zumindest in einem gewissen Rahmen.
Ja. Ja. Ich meine, klar, wenn man sich dazu verabredet, mal eine Gruppe, ne, das ist ja der Gruppenvertrag, wir wollen die Bad Guys spielen. Wir spielen halt, keine Ahnung, bei Splittermond die Verbrecherbande einer Stadt, die versucht da die Macht an sich zu nehmen, ja. Mhm. Oder auch bei Shadowrun, vielleicht nicht nur einfach Shadowrunner, sondern irgendwie Leute, die halt, keine Ahnung, im organisierten Verbrechen tätig sind. Das sind ja alles Konzepte, die man auch spielen kann, die ja sicherlich auch interessant sein können, das mal auszuprobieren.
Ja, spricht ja auch per se nichts dagegen, wenn sich die Gruppe einig ist.
Genau.
Wie immer, es ist euer Spiel, spielt so, wie ihr es für richtig haltet. Ne? Ja. Gar keine Frage.
In manchen Spielen ist es ja auch, wie gesagt, nicht nur wie bei Shadowrun, sondern auch zum Beispiel bei Vampire so eine Sache, dass man ja ganz dediziert in Anführungsstrichen Monster spielt, die ja auch, ne, also das sich von Blut zu ernähren, ist jetzt ja nicht unbedingt die nette Art und Weise, ja, sondern man spielt ja schon eine Wesenheit, die mit dem Bösen assoziiert wird, wie es in vielen Kulturräumen quasi gesehen wird. Aber genau das ist ja die Herausforderung oder auch das, was in dem Spiel genannt wird, so dieses das Erhalten der Menschlichkeit.
Mhm.
Aber auch bei Vampire kann ich da eine Sabbatgruppe spielen.
Zum Beispiel, aber da ist ganz klar dieser Übergriff von den Bad Guys zu den Evil Guys.
Genau, wo man halt wirklich dann das Monster spielt, das sich vom Menschlichen mit Absicht abkoppelt und sagt, hey, ich bin ein fieses Monster, ich ernähre mich von Menschen, dann bin ich doch wesentlich besser als die.
Richtig.
Und das ist mein Vieh. So, und das habe ich auch schon gemacht, habe ich auch schon in einer Spielrunde gehabt und das hat auch durchaus einen gewissen Reiz gehabt, aber irgendwie hat mir irgendwann auch was gefehlt. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, dass mein Charakter für die schlimmen Taten, die er begangen hat, bestraft werden muss.
Mhm.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du
meinst. Genau. Also es hat sich nicht mehr gut angefühlt, zu gewinnen.
Ist aber rollenspielerisch gesehen, also für mich persönlich, eine wertvolle Erfahrung.
Auf jeden Fall.
Ja.
Man setzt sich mal auf einen ganz, ganz anderen Stuhl, ne?
Ja, natürlich.
Genau. Man muss jetzt ja, also ich glaube, da hat auch jeder oder jede Spielerin Grenzen, was man darstellen möchte. Und das kann auch sicherlich bei einigen Dingen triggern.
Mhm.
Da muss man auch sehr vorsichtig mit sein. Aber sich mal auf den Antagonistenstuhl zu setzen, sag ich mal, ist, glaube ich, nicht ganz verkehrt.
Man muss sich auch ganz klar damit auseinandersetzen, was in dem Moment mit den anderen Leuten passiert, was auch in der Welt passiert, was man auch vielleicht dem Spielleiter oder der Spielleitung an Möglichkeiten nimmt, ja, was das für Konsequenzen haben kann. Und das kann man auch nicht nur vom Rollenspiel, das kann man auch zum Beispiel ins LARP mit rübersetzen.
Klar.
Ja. Ich hab zum Beispiel mit einem meiner Charaktere, völlig nachvollziehbar, habe ich einem Alchemisten quasi seine Kräuter und seine komplette, also der hat bei mir angegeben, was ich nicht alles habe, hat sogar noch seine Kiste vorgeholt und hat mir alles gezeigt, alles erklärt. Und ich habe ihn quasi in die Kiste dann nachts einen Zettel reingelegt mit deiner Ausrüstung ist weg. Ja. Lieben Gruß XXX, so also, ungefähr.
Genau, also als Spieler, ja. Als Spiel von Spieler zu Spieler nett, weil du ihm nicht wirklich was weggenommen
hast. Physisch habe ich ihm gar nichts weggenommen. Aber
genau, das ist ja auch die
richtige Spiel, ne? Aber spielerisch wusste er, dass sein Alchemist einfach nahezu nichts machen konnte, weil seine ganzen Paraphernalia einfach weg waren.
Genau, ja. Alles geklaut, alles
weggenommen. Alles geklaut und ich glaube, er war ein sehr junger Spieler, der, glaube ich, gar nicht auf der Kette hatte, dass das passieren konnte. Ne? Also
gewisse Naivität.
Das war eine gewisse Naivität. Ja.
Ich meine, gut, ist natürlich in dem Moment auch noch eine spannende Szene und in dem Moment kann man sicherlich auch noch mal dann gucken, dass man als Clown der Spieler dann noch mal nett ist, indem man dann sagt, ja, und jetzt du kannst dein Zeug wiederhaben, aber dafür kriege ich von dir...
Ich habe einen Nebenplot gemacht.
Ja.
Ich habe nämlich der Spielleitung das vorher natürlich angekündigt.
Ah, ja. Schön.
Und habe dann auch gesagt, ich baue mir, ich hab dann so quasi Pseudo-Radlings Spuren gesetzt mit Stöcken und so weiter. Ja. Also ich habe die reingestampft in den Boden. Spielerisch, ne?
Ja.
Ohne jetzt wirklich irgendwas kaputt zu machen. Und habe die dann quasi in den Wand im Wald enden lassen, weil irgendwo gab es das Gerücht von Rattlingen. Also habe ich das auch mit bestärkt. Und da ich in der Piratentruppe war, habe ich natürlich alles vergraben. Hätte er ordentlich gesucht, dann hätte er irgendwo quasi so ein aufgeschüttetes kleines Häuflein gefunden.
Ja.
Mit einem Fähnchen drin, weil ich nett war. Und dann hätte er seinen ganzen Kram quasi wieder gefunden und hätte auf mich deuten können, dann wäre ich dran gewesen. Ne?
Klar.
Gut, war jetzt nicht so. Für ihn war das Spiel dann eher eingeschränkt, weil er halt eben nicht so konnte. Ne? War mir jetzt auch nicht bewusst. Ich dachte eigentlich, oder ich hatte gehofft, er nimmt das so ein bisschen mit an, dann hätte man ein bisschen spielen können.
Ja.
Ne? Wir haben trotzdem noch miteinander gespielt, das war alles gut. Aber im ersten Moment war er OT auch richtig hart gefrustet.
Ja,
ne?
Ja, das
hatte Konsequenzen für sein Spiel.
Klar, und es ist ja dann sozusagen so ein Eingriff. Es ist ja genauso wie in einer Pen-and-Paper-Rollenspielgruppe, wenn ich als Spielleitung quasi den Spielern mitteile, ja, ihr sitzt jetzt im Gefängnis, ihr habt jetzt nichts mehr. So, dann gibt es ja auch einige Spieler, die, oh, ich habe aber hier meine wohlverdiente Ausrüstung und die wird ja sicherlich irgendwo in der Kiste liegen.
Nicht im Gefängnis.
Ja, genau, ne? Und so dieses, das ist ja auch frustrierend irgendwie, ne? Aber
ja,
genau.
Das für mich ist Frustration am Spieltisch wichtig. Es kommt nur immer darauf an, dass sie endlich ist.
Genau.
Ne? Also wenn ich jetzt über Spielabende mit Dreck beschmissen werde und nicht weiß, dass das irgendwann endet, dann hat das für mich keinen großen Wert. Ne? Wenn ich mir aber erarbeiten kann, dass das besser wird. Ne?
Das ist dann ein bisschen so wie in so manchem Roman. Er leidet noch viel mehr.
Genau.
Er leidet noch stärker. Ich kann schon gar nicht mehr beschreiben, wie sehr er leidet.
Genau, und dann wird's langweilig.
Genau.
Ne? Ja, The Evil Guys. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen? Wollt ihr uns irgendwas vielleicht mitteilen? Habt ihr dazu andere Gedankengänge?
Gibt es irgendwie die ultimative Bad Guy-Kampagne, die man unbedingt gespielt haben sollte?
Teilt es uns einfach mal mit. Und wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, auch diese Kritik und Anregen immer gerne unter bekannten Adressen, wie zum Beispiel unserer E-Mail-Adresse per Hand durch Fantastik.
Oder auf Twitter unter @cast_php.
Oder unter Facebook.
Genau. All diese Quellen und wenn ihr all das nicht nutzen wollt, könnt oder was auch immer, könnt ihr uns auch auf Podigy unter pub-cast.podigy.io einen Kommentar hinterlassen.
Gerne auch zum Beispiel im Greifenklaue-Forum.
Genau, also wir sind auf vielen Kanälen erreichbar und freuen uns über Anregungen, Kritik und auch einfach über Kontakt.
Genau, bis dahin, passt auf euch auf.
Und spielt weiter.
Und bleibt gesund.
Bis dann. Ciao. Tschüss.